Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ihr seht sehr erwartungsvoll aus, merke ich. Das ist gut. Und auch euch vom Bildschirm möchte ich ganz herzlich begrüßen und ich möchte nochmal zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir, dass wir erwartungsvoll sein dürfen, auch wenn es die Blicke gerade nicht verraten. Wir können das gut verstecken, aber wir dürfen erwartungsvoll sein, weil wir es gesungen haben, Jesus. Du bist der Herr der Herren. Du bist gut, du bist größer. Und ich danke dir aber, dass du ein Gott bist, der Mensch wurde, der sich klein gemacht hat, um unserem Leben zu begegnen. Und ich danke dir auch, dass du ja, mich heute Morgen dazu gebrauchen möchtest, um zu sprechen. Ich danke dir für das Wort, das du vorbereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du es segnest, dass du uns offene Herzen schenkst, damit das, was du jedem Einzelnen hier persönlich sagen möchtest, auch ankommt. Amen. Ich muss mal mit einer kleinen Umfrage starten, denn ich bin überzeugt davon, und ich hoffe zumindest, dass ich nicht der Einzige bin, der sich schon öfters in so einer Situation wiederfand. Also meine Frau schickt mich mit einer Bitte los. Ich, voll fokussiert, gehe einkaufen, komme mit all meinen Errungenschaften zurück, der Beute, präsentiere sie meiner Frau und trommel auf meiner Brust. Kennen wir alle, ne? Und dann kommt die Frage: Und wo ist das, weswegen ich dich losgeschickt habe? Aber guck mal, ich habe hier ein richtig gutes Angebot geschossen. Okay, und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Männer. Wer war schon mal in so einer Situation? Okay. Und jetzt die Frauen, wo die Männer sich nicht getraut haben, sich zu melden? Okay. Yes. Meine Frau sagt mir deswegen Sachen immer zweimal. Einmal zu Beginn und einmal, wenn ich das Haus verlasse. Und ich sage jetzt heutzutage auch immer: Schatz, bitte schreib mir nochmal eine WhatsApp, damit, wenn ich einkaufen bin, mir das nochmal anschauen kann. Und ich merke immer wieder, Männer, wenn wir unseren Frauen mal zuhören würden richtig, ne? Was würden wir uns von Ärger ersparen, ne? Ganz ehrlich, alle Frauen nicken, Amen dazu. Zuhören ist aber gar nicht so leicht. Und wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe, die damit ganz viel zu tun hat, nämlich das Buch Josua. Und das klingt erstmal gar nicht so spektakulär, aber ich verspreche dir, dieses Buch hat es so richtig in sich. Denn es veranschaulicht uns auf eine unglaubliche Art und Weise, was passieren kann, wenn man richtig zuhört. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ganz viel aus diesem Buch für unser Leben hinausnehmen können, weil genau in dieser Zeit das Volk Israel so gelebt hat, wozu Gott sie berufen hat. Also das Buch Josua, für jemanden, der es noch nie gelesen hat, das Buch Josua berichtet von dem Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, das das Land Kanaan in Besitz nimmt. Und es berichtet uns von den glorreichen Zeiten Israels. Sie haben in dieser Zeit 7 Nationen erobert, ganze 31 Könige besiegt und gut 26.000 Quadratkilometer Land eingenommen. Also dieses Volk hatte 7 Jahre lang puren Erfolg. Zahlenmäßig waren sie meistens unterlegen. Sie waren noch nicht besonders kräftig oder ausgerüstet. Und doch waren sie in dieser Zeit unaufhaltsam. Wir beschäftigen uns oft mit den 40 Jahren davor. Das war eine völlige Katastrophe, die Zeit in der Wüste. Und auch nach dieser Zeit ging es dem Volk nicht gut. Sie haben danach alles verloren. Sogar die Bundeslade und 2 Tempel wurden zerstört. Aber genau in dieser Zwischenzeit, zwischen dieser Wüste und der Richterära, ist dieses Buch Josua, in dem unüberwindbare Mauern zerfallen sind. Heimatlose Nomaden, die 40 Jahre lang umhergeirrt sind, auf einmal zu Einheimischen wurden. Und das alles begann damit, dass ein Mann Gott zuhörte. Und es ist Wahnsinn, was passieren kann, wenn wir einfach mal zuhören. Ich möchte euch mal in den Schluss hineinnehmen. Den finden wir in Josua 21, die Verse 43 bis 45. Der Herr gab den Israeliten das ganze Land, das er ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hatte. Sie nahmen es in Besitz und besiedelten es. Der Herr verschafft ihnen Ruhe und Frieden an allen Grenzen, wie er es ihren Vorfahren versprochen hatte. Niemand konnte sich gegen sie behaupten. Alle Feinde gab er in ihre Hand. So hatte der Herr nun alle seine Zusagen erfüllt. Nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk Israel versprochen hatte. Es war alles eingetroffen. Stark, oder? Eine ganz neue Zeit brach an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass du auch solch eine neue Zeit gebrauchen könntest. Vielleicht stehst du nicht wie das Volk Israel gerade vor dem Jordan, aber nur dein Blick auf die kommende Woche, vielleicht der Monat oder das ganze Jahr, sind auch kein Zuckerschlecken für dich. Vielleicht sind es auch einzelne Bereiche, die dich gerade herausfordern. Vielleicht ist es deine Ehe, eine Beziehung. Samuel hat schon gesagt, vielleicht das Studium oder deine Arbeit. Vielleicht ist es sogar Gesundheit. Wir alle haben 2 Jahre Corona hinter uns. Vielleicht fühlst du dich gerade ausgelaugt. Du fühlst dich so richtig im Alltagstrott. Und wenn jemand dein Leben gerade bewerten müsste, dann wird er wahrscheinlich sagen, er war stets bemüht. Und wenn du dich gerade in so etwas wiederfindest, hey, dann darf ich dir Mut machen, dann ist dieses Buch Josua für dich. Denn das Buch Josua fordert uns heraus, den Blick zu heben und darauf zu vertrauen, dass das Beste noch vor uns liegt. Dass das, was du und ich gerade so erleben, was uns herausfordert, was uns Mühe macht, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass gute Zeiten vor uns liegen. Denn eins darf ich dir sagen, Gott möchte dich in das verheißene Land bringen. Und es liegt nur noch an dir, dieses Land einzunehmen. Denn das ist Gottes Ziel. Dort möchte er dich haben, wo er auch Israel haben wollte. Und dieses Land Kanaan ist gekennzeichnet von Gottes Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Treue und Versorgung, von Kraft, von Hoffnung und von Mut. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, das jemand mal über Kanaan gesagt hat. Das fand ich so stark. Kanaan steht für ein Leben, das von Gnade bestimmt, durch Herausforderungen geläutert und mit unserer himmlischen Berufung in Einklang gebracht wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Ort, der hier beschrieben wird, das ist ein Ort, dort möchte ich sein. Und was noch viel besser ist, das ist ein Ort, an dem Gott mich haben möchte. Und deswegen ist Kanaan nicht nur ein Mythos oder irgendwas mal, was wir im Himmel erwarten, sondern es ist etwas, was wir heute leben können. Kanaan ist etwas, was wir heute leben können und wo Gott uns hineinführen möchte. Aber Kanaan hat eine Bedingung, wie es immer so ist. Ne? Man muss das Kleingedruckte lesen. Wir müssen die Wüste hinter uns lassen. Und deswegen lautet mein Thema auch heute, ich hoffe, man kann das sehen. Ich fand dieses Bild richtig genial mit dieser Schildkröte, ich stehe auf Schildkröten. Raus aus der Wüste. Raus aus der Wüste. Versteht mich nicht falsch, es gibt Wüstenzeiten in unserem Leben. Auch das Volk Israel musste 40 Tage durch die Wüste gehen, aber sie waren nicht dazu bestimmt, in der Wüste zu leben. Das war nicht Gottes Plan, sondern es war ihre Entscheidung. Und das erkennen wir an ihrer Ausrichtung, an ihrer Einstellung. Vielleicht findest du dich da auch wieder. Sie waren zwar errettet, aber sie waren nicht befreit. In Ägypten erlebten sie, wie Gott durch 10 Plagen das ägyptische Volk klein machte. Sie zogen aus und Gott schützte sie mit einer riesigen Feuersäule. Gott teilte das Meer und sie gingen hindurch, voll mit Jubel und Lobpreis. Aber es reichte nur 3 Tage und schon waren sie nur noch am Meckern. Und nur wenige Tage später fingen sie an, sich gegen Mose und Aaron aufzulehnen und wollten die steinigen. Und sie sagten so Sätze wie, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben. Gott hat uns doch nur hierher geführt, damit wir hier sterben. Und trotzdem ging Gott mit ihnen nach Kanaan. Und als er bereit war, mit ihnen dieses Land einzunehmen, da hielten sie es für unmöglich, dass Gott ihnen dieses Land geben würde. Und das Ergebnis waren 40 Jahre lang sich in der Wüste im Kreis drehen. Und ich bin mir eins sicher, du wirst nicht hier heute Morgen sitzen und sagen, nee, aber ich will in der Wüste sitzen. Keiner will von uns in der Wüste sein, aber es gibt nicht wenige Entscheidungen, die uns immer wieder dorthin führen. Und das Ergebnis ist immer wieder dasselbe. Es ist Stillstand, festgefahren sein, Alltagstrott. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Das kann dein ganzes Leben betreffen. Es kann dein Lebensstil sein, bestimmte Gewohnheiten, ich habe schon gesagt, Beziehungen oder deine Zukunftsperspektive. Vielleicht steckst du gerade im Glauben in der Wüste oder mit deiner Gemeinde. Bereiche, wo wir in der Wüste umhergehen. Und warum ich mir so sicher bin, dass es so viele von uns betrifft, ich habe mal eine Studie gesehen, die war natürlich in Amerika, aber ich glaube, die ist gar nicht so fern von Deutschland. Und diese Studie hat herausgefunden, dass nur 11%, also fast jeder Zehnte nur, durch den Glauben das Gefühl hat, angespornt zu sein, Gott und andere Menschen von Herzen zu lieben. Hey, 9 von 10 Christen befinden sich zwar nicht in Ägypten, aber sind nicht in Kanaan angekommen. Sie stecken irgendwo in der Wüste fest, hey, und das ist nicht Gottes Plan. Das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Stell dir mal vor, wie du als Christ gerne sein würdest. Welche Eigenschaften du gerne in deinem Leben hättest und welche du gerne ablegen würdest. Und die gute Nachricht ist heute, du kannst es. Das, was du dir wünschst, das, was auf deinem Herzen liegt, du kannst es. Denn mit Gott an unserer Seite können wir diese Lücke schließen zwischen dem, was wir gerade sind, was uns anstrengt, und zu dem, was wir sein können. Hey, weil Gott deinen Platz in Kanaan gesetzt hat. Er hat dich gesetzt für Kanaan. Und es liegt nun an uns, es in Besitz zu nehmen. Und das Starke an diesem Buch ist, Josua und das Volk haben es getan. Sie gingen von dieser Wildnis, dieser Dürre in das verheißene Land. Sie traten ihr Erbe an. Und nicht weniger, was Gott für sein Volk Israel bereithält, hält er auch für uns bereit. Und es ist immer wieder wichtig, auch in dieser langen Zeit der Corona-Zeit, zu wissen und zu verstehen, dass Gott eine Vision für dein Leben hat. Dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Ein Bild von der Zukunft, das ihn begeistern lässt. Und das weit über dem hinausragt, was du gerade siehst und was du gerade fühlst. Aber meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit, die Wüste zu verlassen? Bist du bereit, die Wüste zu verlassen? Denn eins ist sicher, es ist viel einfacher, ein unerfülltes Leben in der Wüste zu leben, als ein Leben in Erfüllung in Kanaan. Sonst würde diese Studie nicht sagen, nur jeder Zehnte. Denn es ist viel leichter zu sagen, ich kann das nicht. Es ist viel leichter zu sagen, hey, das ist nicht möglich. Das ist einfach zu schwer für mich oder nicht realisierbar. Denn Kanaan ist etwas, was über unsere Vorstellungen und über unsere Erfahrungen hinausgeht. Und doch hat das Volk Israel und Josua es geschafft. Und wir wollen mal an den Beginn hineinschauen und herausfinden, hey, was war eigentlich der Antrieb, der sie aus dieser Wüste herausgezogen hat? Wir starten in Josua 1, Verse 1 bis 6. Nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Helfer Moses, mein Diener Mose ist tot. Nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Jeden Fleck Erde, den ihr betreten werdet, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden reichen. Es soll nach Osten zu das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat einschließen. Im Westen erstreckt es sich bis zum Mittelmeer. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. Denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen, du wirst das Volk, das Land, das ich ihnen Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Das Buch beginnt mit so einer richtig ermutigenden Nachricht: Mose ist tot. Ist es natürlich nicht. Mose, der Bevollmächtigte vom Herrn, der ist gestorben. Das Symbol für Israel von Gottes Führung. Durch ihn hat er alles initiiert und dieser Mann war jetzt nicht mehr da. Wer hätte Josua einen Vorwurf machen können, wenn er so welche Worte gemurmelt hätte wie, hey, das kann ich nicht, das ist zu schwer. Doch Gott fackelt nicht gar nicht lange, sondern er sagt zu Josua: mach dich auf, Punkt. Und ich finde diesen Abschnitt so stark, weil er uns einen Hinweis gibt über das zentrale Thema dieses Buches. Gottes Macht ändert den Stand der Dinge. Gottes Macht ändert den Stand der Dinge. Hey, Mose war tot, aber dieser Gott, der durch Mose gewirkt hat, der war immer noch da. Und doch hatte Josua so viele Gründe, Nein zu sagen. So viele Gründe zu sagen, hey, da musst du erst noch ein paar mehr Sachen drehen, damit ich mich darauf einlasse. Josua hatte mindestens 2 Millionen Gründe. Denn so groß war das Volk ungefähr zu dieser Zeit. 2 Millionen Menschen, also eine Großstadt. Aber das waren nicht 2 Millionen Krieger, sondern das waren Nomaden, die nur Wüste kannten. Und die mussten sich jetzt gut ausgerüsteten, starken Gegnern stellen. Wir haben Wörter gehört wie Hethiter, Perisiter, Amoriter. Für uns sind das nur komische Namen, aber wenn die das gehört haben, dann hat das die in Angst und Schrecken versetzt. Also auch das Volk hatte genügend Gründe zu sagen zu Josua: hey, ist ja schön, was Gott zu dir sagt, sag mal uns später, wie es war. Jeder von ihnen hatte viele Gründe. Denn es war zwar nach 40 Jahren eine andere Besetzung, die wieder am Jordan stand, aber es waren immer noch dieselben Bedingungen. Es waren immer noch dieselben Begebenheiten, denn es waren immer noch riesige Mauern da. Die Riesen haben immer noch auf sie gewartet, sie zu verschlingen. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Und das merke ich auch immer für mein Leben. Egal wie mein Leben aussieht, egal wie dein Leben vielleicht in 5 Jahren aussieht, wir werden immer wieder Gründe finden, um Nein zu sagen. Egal zu welcher Zeit in deinem Leben. Du wirst immer Gründe finden, zu sagen, ich kann das nicht. Immer wieder Gründe finden, zu sagen, nein, das geht nicht mehr. Was sind deine Gründe? Was sind deine Gründe zu sagen, nein, dieses Land kann ich nicht einnehmen? Bist du es vielleicht selbst? Oder sind es vielleicht die anderen? Sind es die Bedingungen, in denen du gerade steckst, die Begebenheiten? Oder ist es einfach gerade der falsche Zeitpunkt? Hey, es gibt so viele Gründe, warum etwas nicht sein sollte. Und ich bin mir ganz sicher, jeder von uns könnte schon ein Buch darüber schreiben, über all die Gründe, warum wir Nein sagen. Doch das Entscheidende in diesem Text ist, dass Gott ihnen einen Grund gibt. Er gibt ihnen einen Grund, nämlich er sagt, vielleicht gebe ich euch dieses Land. Nein, warte. Er sagte, wenn ihr euch würdig erweist, dann gebe ich euch dieses Land. Nee, ne? Machen wir heute Kinderstunde. Müsst ihr sagen, Nein, das Land, das ich euch geben will, das habe ich ihnen unter Eid zugesagt. Gott hat es ihnen unter Eid zugesagt. Also dieser Vorgang, dieser Landeinnahme war bereits abgeschlossen. Gott hatte ihnen schon das Land übertragen. Und diese Eroberung war schon beschlossene Tatsache. Also Gott hatte sie nicht losgeschickt, um das Land einzunehmen, sondern er hat sie losgeschickt, um es anzunehmen. Der Sieg war bereits gewiss, nicht weil es Josuas Sieg war, nicht weil es das Volk war, sondern weil es Gottes Sieg war. Gottes Macht macht den Unterschied. Er hatte so entschieden. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal was geerbt hast oder was geschenkt bekommen hast, was ja jetzt nicht jetzt eine Uhr oder irgendwie ein bisschen Geld oder sowas, sondern was Großes. Das hat erstmal gar nichts mit dir zu tun. Und ob du was erbst oder was geschenkt bekommst, hast du erstmal gar nichts zu melden, sondern der, der es dir schenkt, hat sich entschieden. Aber ich habe gerade eben gesagt, es geht nicht irgendwie um hier, ich habe mal 100 Euro geerbt oder geschenkt bekommen, sondern stell dir mal vor, in der Firma, in der du arbeitest oder mal gearbeitet hast oder arbeiten wirst, dein Chef kommt auf dich zu und sagt so, hey Samuel, hier hast du den Schlüssel, das ist jetzt deine Firma. Sie gehört jetzt dir, mach das Beste draus. So eine große Sache war das. Das Volk Israel hatte zu der Zeit nicht mal einen Strebergarten. Hatte jemand einen Strebergarten? Nee, wie nennt man die nochmal? Streber. Ja, ich dachte, das wäre immer nur für die Streber, so ein Garten. Okay? Strebergarten, sehr gut. Die hatten gar nichts. Die hatten gar nichts. Bis auf ein bisschen Sand, der ihnen auch nicht wirklich gehörte. Und die sollten jetzt ein ganzes Land in Anspruch nehmen. Und das war eine ziemlich große Nummer. Aber durch ein göttliches Gebot wurde es entschieden. Durch eine göttliche Entscheidung wurde es entschieden. Und Josua trat dieses Erbe an. Durch eine göttliche Entscheidung ist das geschehen. Und Josua trat dieses Erbe an und er leitete damit die glorreiche Zeit Israels ein. In dem Buch Josua lesen wir 60 Mal von Erbe. Und einer der größten Erfahrungen in diesem Buch lesen wir in den Versen, Kapitel 24, den Vers 28. Ich glaube, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Und jeder kehrte auf seinen Erbbesitz zurück. Jeder kehrte am Ende auf seinen Erbbesitz zurück. Und meine Frage ist an uns. Wird es nicht auch Zeit für uns, das Erbe anzutreten? Ist es nicht langsam Zeit, darauf zu hören, wozu Gott sich entschieden hat, was du in deinem Leben haben sollst? Ist es nicht Zeit dafür? Lass uns mal einen Vers anschauen, der... Oh, habe ich gar nicht mehr drin. Kriegen wir auch so hin. Der für jeden Nachfolger gilt. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei unser Gott, der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Ich hoffe, du hast mir richtig zugehört und hast dabei gemerkt, was hier für eine Zeitform benutzt wird. Hat gegeben und in Christus. Dieser Vers hat also gar nichts mit dir zu tun, sondern in erster Linie mit dem Vater und dem Sohn, nämlich durch Christus. Und wie beim Volk Israel, dem er das Land Kanaan bereits gegeben hat, hat Gott uns bereits gegeben. Warum? Weil er sich dazu entschieden hat. Und wenn du auf dein Leben schaust, auf deine Situation schaust, hey, dann hat dir Gott bereits alles gegeben, damit du so leben kannst, wie Gott es sich wünscht. Dieser Vers sagt, wir haben Zugang zu der Fülle der Gaben in der himmlischen Welt. Und ich habe das schon ganz oft gesagt und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Christen sind die Menschen, die am meisten unter ihrem Potenzial leben, weil sie nicht wissen oder unterschätzen, was sie durch Christus haben. Wir Christen sind die Menschen, die am meisten unter ihrem Potenzial leben. Für viele Christen ist diese Lebenswende durch Jesus Christus wie eine Autowäsche. Sie gehen als eine dreckige Klapperkiste in die Autowäsche und sie kommen als eine saubere Klapperkiste wieder heraus. Aber so ist das nicht. Glaube ist nicht nur Vergebung und Bereinigung unserer Sünden, sondern der Glaube ist die Wiederherstellung unserer gottgegebenen Berufung. Das ist der Glaube. Es ist so, als würdest du mit einem alten, schrottigen Auto in die Waschanlage fahren und du kommst als Ferrari wieder rausgefahren. Für die Frauen in Rot, für die Männer natürlich in Blau. Hey, die Bibel sagt, wenn wir uns für Christus entschieden haben, dann ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Wir sind eine neue Schöpfung. Oder in Hebräer Kapitel 13, Vers 21 lesen wir, er rüste euch aus mit allem Guten, das ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich weiß, das ist ziemlich provokativ, aber du hast alles, was du für dein Leben brauchst. Das sind die Privilegien, die wir als Kinder Gottes haben. Hey, du brauchst aktuell mehr Liebe. Vielleicht brauchst du mehr Hoffnung. Vielleicht brauchst du aktuell mehr Selbstbeherrschung. Jeder, der ein paar Kinder hat, der kennt das. Dirk hat meine Kinder letzte Woche noch mal ein bisschen intensiver kennengelernt. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Gott hat entschieden, dir alles zur Verfügung zu stellen, damit du ein Leben so leben kannst, wie er es sich für dich wünscht. Hey, und wir haben heute gehört, dass Gott sich nur das Beste für uns wünscht. Das haben wir gesungen und haben wir gehört. Doch wie ist das möglich? Und wir haben im letzten Jahr schon ganz viel darüber gesprochen und ich habe den Eindruck, dass wir dieses Jahr auch weiter darüber sprechen werden, denn es fängt damit an, dass wir unsere Denkweise ändern und unser Denken erneuern lassen. Ich weiß, es ist schön, von Gott etwas Gutes zu hören und dass Josua gesagt hat, wow, Gott möchte dieses Land uns geben. Und trotzdem stelle ich mir das richtig krass vor, da an diesem Jordan zu stehen und zu wissen, wow, das kommt jetzt auf mich zu. Aber Josua war mit dieser Denkweise unterwegs, dass er nicht um den Sieg gekämpft hat, sondern mit dem Sieg im Rücken gekämpft hat. Und das ist ein riesen Unterschied an der Herangehensweise. In der Wüste müht man sich ab, aber in Kanaan vertraut man darauf, glaubt man daran, dass das, was der Herr gesagt hat, auch eintrifft. Das muss sich nicht immer gut anfühlen oder einfach sein, aber Gott hat versprochen, uns ans Ziel zu führen, dort, wo wir hingehören. Mit was für einer Einstellung bist du aktuell in deinem Leben unterwegs? Ist aktuell gerade alles schlecht um dich herum? Oder weißt du, dass Gott es gut mit dir meint? Sind deine Gebete davon geprägt, dass du vor Gott bist und um Almosen bettelst? Oder bist du darauf ausgerichtet, dass was auch immer du jetzt im Gebet vor ihm bringst, dass er für dich sorgen wird? Wir müssen verstehen, ohne dieses Bewusstsein, dieses Vertrauen darauf, dass Gott zu seinem Wort steht, wäre dieses Volk niemals in der Lage gewesen, Kanaan zu besetzen. Einfach aus dem einfachen Grund, weil sie nicht in der Lage dazu waren. Und wenn wir immer nur bei uns bleiben und nicht über uns hinausschauen, dann werden wir es nicht aus der Wüste schaffen. Und doch haben wir ein Beispiel in der Bibel, das uns das vorlebt. Und das war Jesus Christus. Jesus Christus war der Sohn Gottes und doch sind wir doch auch seine Kinder. Und er hat uns vorgelebt, kein einfaches Leben, aber er hat uns gezeigt und vorgelebt, dass er ein Leben führte mit einem überfüllten Konto. Denn alles, was er tat, kam vom Vater, nicht von ihm. Und wo findest du dich aktuell wieder? Sieht dein Leben gerade mühselig aus in der Wüste? Oder erlebst du gerade Gottes Führung und Versorgung im Land Kanaan? Und wenn es nicht das Zweite ist, was du gerade erlebst, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, du weißt nichts von deinem Erbe. Vielleicht hat dir niemand gesagt, dass Gott es war, der darüber entschieden hat, was du in deinem Leben zur Verfügung haben sollst. Seine Entscheidung war, dass er deinem Leben einen Sinn gegeben hat, eine Berufung, dir Fähigkeiten gegeben hat, um dieses Leben zu meistern. Vielleicht kennst du Gott auch gar nicht richtig, aber leider ab heute hast du keine Ausrede mehr. Denn wir haben einen Gott, der dir begegnen möchte. Wir haben einen Gott, der dich sieht und der sich von dir finden lassen möchte, wenn du ihn suchst und der sich in seinem Wort vorstellt. Der zweite Grund, und der trifft meistens auf uns zu, ist, dass wir nicht darauf vertrauen, dass dieses Erbe, was Gott uns gegeben hat oder ausgesprochen hat, irgendwelche Auswirkungen auf unser Leben hat. Es fällt uns schwer, darauf zu vertrauen, dass dieses Erbe Auswirkungen auf unser Leben hat. Genau das hatten die Vorfahren von Josua. Sie standen vor diesem Land und sie konnten es nicht glauben. Und ihnen hat es nicht an Wundern gefehlt, aber sie glaubten nicht, dass Gott es ihnen schon gegeben hat. Und wenn wir diese Bibelstellen immer lesen, dann denken wir immer so, wie kann man so blöd sein und das nicht glauben? Mehrteilung, jeden Tag fällt Brot vom Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal Brot vom Himmel gesehen hast. Und doch konnten sie es nicht glauben. Aber ich kann das so gut nachvollziehen, dass es ihnen schwer gefallen ist. Denn wenn wir von Kanaan sprechen, dann klingt das so schön und toll. Aber Kanaan war eine Riesenveränderung. Das soll möglich sein. Es soll möglich sein, dass Gott mein Leben dafür gebraucht, um andere Menschen zu verändern. Gott möchte mein Leben gebrauchen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und schon finden wir uns ganz schnell unter den Israeliten. Es ist so schön zu hören, dass Gott einen Plan hat. Es ist so schön zu hören, dass Gott ein Erbe hat. Aber es ist nicht so schön, dann zu sehen und zu erleben, dass es vielleicht ganz anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Viel größer ist, als unsere Erfahrungen es hergeben und auch viel mehr Herausforderungen mit sich bringen, als wir uns das vorstellen können. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es liegt in der menschlichen Natur, es selber machen zu wollen. Es liegt in der menschlichen Natur, es selber machen zu wollen und es die Sache nicht Gott zu überlassen. Das ist nicht unnatürlich, sondern das ist das Natürliche, was der Mensch hat, wenn Gott uns in das Unerwartete ruft. Denn so welche Ereignisse, die Gott hervorbringt. Ich kenne so welche Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey Gott, halt, stopp, das ist zu viel. Ich erinnere mich noch an ein Taufseminar. Hey, Taufe, das Beste, was du machen kannst. Eine klare Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und wir sprachen dort mit den Leuten und wir sind eine Pfingstgemeinde. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir dich taufen, wollen wir dich danach segnen. Wir wollen euch die Hände auflegen, wir wollen daran glauben, dass der Geist euch erfüllt. Und vielleicht wirst du in Sprachen sprechen oder Gott wird dir irgendwas zeigen oder sowas. Und der Mann sagte so, wie bitte? Ich werde jetzt aber, wenn ihr mir für mich betet, werde ich jetzt aber nicht in Sprachen beten, oder? So, dem war das zu viel. Und so ist es auch, wenn Gott uns in neue Dimensionen, in ein neues Land hineinnehmen möchte, dass so welche Sachen es mit sich bringt. Es ist nicht so einfach, sich von seinen Plänen zu verabschieden und Gott handeln zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er das Richtige macht. Aber wenn wir uns darauf einlassen, so wie Josua es getan hat, so wie das Volk es im Buch Josua getan hat, dann verpflichtet er sich dazu mit seinem Eid, dass er uns ans Ziel führt. Und Josua nahm Gott beim Wort. Und er leitete damit die glorreichen Zeiten. Es waren nur 7, aber es waren die besten 7 Jahre, die Israel hatte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht es bei dir aus? Ist es nicht für dich an der Zeit, dass du dein Erbe antrittst, weil Gott an deiner Seite ist? Dieses Buch macht uns so viel Mut, wegzuschauen von uns, von unseren Fähigkeiten, von unseren Möglichkeiten, von den Begebenheiten, hin auf ihn zu schauen, auf seine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Vielleicht bist du gerade in einer Situation und sagst, hey, ich kann nicht vergeben. Aber dann darf ich dir sagen, Gott kann es. Vielleicht traust du dich gerade nicht, einen Schritt zu gehen, etwas zu tun, wo Gott dir vielleicht etwas gesagt hat, weil du Angst hast zu scheitern. Aber ich kann dir sagen, Gott kann es tun. Aber das Entscheidende ist, sind wir bereit, die Wüste zu verlassen? Sind wir bereit, umzudenken, unsere Augen auf Gott zu richten, auf das, was er für dich und mich vorbereitet hat? Hey, stell dir vor, was könnte in deinem Leben passieren, wenn du dein Erbe antrittst? Es kann so aussehen wie im Buch Josua. Es kann eine ganz neue Zeit für dich anbrechen, wenn du bereit bist, die Wüste hinter dir zu lassen und auf das zu schauen, was Gott dir zugesagt hat. Ich möchte dir sagen, bei Gott ist nichts unmöglich. Und Gott hat Israel nicht auserwählt, weil es stark war, weil es ihm besonders vertraut hat oder sowas, sondern weil es das kleinste und schwächste Volk war, was es gab. Und wenn Gott so ein kleines Volk zu einer so großen Nation machen, über die wir heute noch sprechen, hey, was kann Gott dann in deinem Leben tun und durch dein Leben tun? Aber es liegt an dir, es ist deine Entscheidung. Trittst du das Erbe an, das Jesus für dich bereithält? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit unseren Sorgen, Problemen und Herausforderungen nicht alleine lässt. Ich danke dir für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast, weil es uns ermutigen soll, uns von deinen großen Taten erzählen möchte. Aber ich danke dir, dass deine Geschichte mit diesem Buch nicht geendet hat, sondern dass du heute noch mit Menschen Geschichte schreibst. Wir heute erleben dürfen, wie du Menschen gebrauchst, um einen Unterschied zu machen. Menschen gebrauchst, um nicht nur ihre Sünden zu vergeben, sondern etwas ganz Neues in ihrem Leben zu schaffen. Jesus, und du siehst jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Du weißt, wie es im Herzen aussieht, was ihn bewegt, was ihn herausfordert. Und ich danke dir, dass du darüber nicht hinausschaust. Aber ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, dass das, was wir gerade erleben, nicht das Letzte ist, sondern dass du es bist, der entscheidet, wie unser Leben sich entwickeln kann, was wir in unserem Leben haben, worauf wir zugreifen dürfen und wie sich unser Leben entwickelt. Jesus, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, uns dabei hilfst, unsere Zweifel und Ängste auszuräumen und dir Glauben und Vertrauen zuzusprechen, Herr. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine hier in dieser Welt gelassen hast, sondern dass du uns ein Erbe gegeben hast und dass dein Geist das Siegel auf unserem Leben ist, das uns jeden Tag daran erinnert, an unsere Privilegien als Kinder Gottes. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns stehst und dass für jeden Einzelnen hier ein unglaubliches neues Kapitel beginnen kann, weil du es entschieden hast. Amen.